Herzlich willkommen bei der Tonspur N, dem Podcast zu nachhaltiger Entwicklung, gesellschaftlicher Verantwortung von Unternehmen und sozialem Unternehmertum. Mein Name ist Roman Mesicek und diese 10. Season des Podcasts widmet sich dem Thema Nachhaltigkeitsmanagement in der Praxis. Wir sind bei unserer 5. und letzten Folge dieser Serie angelangt und alle, die jetzt die bisherigen gehört haben, wissen schon, wir haben 2 Kolleginnen zu Gast, die sich in dem Bereich gut auskennen, die in diesen Bereichen Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement arbeiten und jetzt 20 bis 25 Minuten wieder mit mir dazu plaudern werden. Ich freue mich sehr, dass Hanna Denk bei mir ist. Hallo Hanna.
Hallo zusammen.
Hanna ist bei der Munich Re tätig, der früher hat man gesagt Münchner Rückversicherung, vielleicht verstehen das manche dann ein bisschen besser, und sie ist dort Head of ESG Rating and Reporting, noch gar nicht so lange, glaube ich, bist du jetzt in dieser Position, oder?
Ja, genau, seit 1.4. offiziell.
Ja, herzliche Gratulation auch nochmal an dieser Stelle dazu. Und Hanna ist auch Absolventin des Master Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement an der FH Krems, und zwar aus dem 4. Jahrgang. Ich glaube, 2017 hast du deinen Abschluss gemacht, wenn ich es mir richtig rausgesucht habe.
Das ist möglich.
Und ihr uns gegenüber, also digital, wie so oft, sitzt Iris Strasser. Hallo Iris.
Hallo, einen schönen Tag.
Ja, wir kennen uns schon ein wenig länger aus auch meinem vorherigen Job. Du bist Geschäftsführerin des Netzwerks Verantwortung zeigen. Das ist ein Unternehmensnetzwerk, das sich auch dem Thema CSR und nachhaltig wirtschaften verschrieben hat. Und wirst uns dazu dann auch ein bisschen später noch ein bisschen mehr erzählen vielleicht, was ihr so macht.
Genau.
Super, aber ich würde gern einsteigen mit der Hanna in diesen hochtrabenden Jobtitel, den du jetzt hast, Head of ESG Rating and Reporting. Was steckt denn da eigentlich dahinter? Was ist so dein Tagesgeschäft bei der Münchner Rückversicherung, beziehungsweise was war dein Weg dorthin? Das ist natürlich auch ein bisschen interessant für diesen Podcast besonders.
Ja, danke für die Frage. Ich versuche es auch noch rauszufinden. Also ich arbeite bei der Munich Re, wie du schon gesagt hast. Die Munich Re ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in München und über 40.000 Mitarbeiter weltweit. Unser Geschäftsmodell basiert jetzt auf der Kombination von Erst- und Rückversicherung unter einem Dach. Erstversicherung kennen die Zuhörerinnen wahrscheinlich schon. Das sind zum Beispiel Haushaltsversicherungen und Kfz-Versicherungen. Rückversicherung ist ein bisschen schwieriger zu erklären. Aber vereinfacht gesagt ist ein Rückversicherer ein Unternehmen, das die Versicherer versichert. Mhm. Und wir sind der größte Rückversicherer der Welt. Ich bin jetzt seit, glaube ich, 7 Jahren oder über 7 Jahren bei der Munich Re und habe verschiedene Stationen durchlaufen, bin aber seit einigen Jahren jetzt in der Sustainability-Abteilung der Gruppe. Und da diese Abteilung in den letzten Jahren immer stärker gewachsen ist, wurde die Abteilung kürzlich in 3 Teams aufgeteilt. Und ich habe die Leitung eines dieser Teams übernommen. Das ist das Team ESG Rating and Reporting. Weiß nicht, ob der Name so bleibt, aber das ist noch in Diskussion. Das heutige Thema ist daher für mich gerade sehr aktuell, weil ich gerade dabei bin, 3 Stellen zu besetzen bei mir im Team und mir relativ viele Gedanken mache, was denn ein potenzielles Profil für Kandidatinnen sein könnte, beziehungsweise was sie mitbringen sollten. Mir aber auch gerade Gedanken mache, welche Aufgaben sind denn gerade in meinem Team? Was machen wir und wo wollen wir auch hin? Grundsätzlich, wenn man es jetzt vereinfacht runterbrechen möchte, sind 3 Hauptaufgaben mit in meinem Team. Einerseits die freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung, also zum Beispiel unser Nachhaltigkeitsbericht, den wir unter Beachtung verschiedener Berichtsstandards erstellen. Also zum Beispiel in Reference with heißt, glaube ich, also in Anlehnung an die GRI-Standards 2021, die wir jetzt gerade neu umstellen für den neuen Bericht, aber auch unter Beachtung des Rahmenwerks TCFD, also der Task Force on Climate-Related Financial Disclosure. Genau, das ist ein Aufgabenbereich. Also alles, was jetzt zusätzlich zu dieser regulatorischen Nachhaltigkeitsberichterstattung gemacht wird, liegt bei mir im Team. Dann andererseits bin ich die Schnittstelle zu unserem Investor Relations Team. Das bedeutet, wenn Investoren Anfragen zu Nachhaltigkeit haben, was in letzter Zeit immer öfters vorkommt, dann ist mein Team da der Ansprechpartner. Und wir schauen aber auch, dass wir bei Analystenkonferenz wichtige Nachhaltigkeitsinformationen mit unterbringen, die unsere Investoren interessieren und sie auf dem Laufenden halten. Das wäre so die zweite Säule. Und die dritte Säule wäre die ESG-Governance. Das bedeutet, was wir gruppenübergreifend an ESG-Gremien haben. Also das fängt an bei Aufsichtsratslevel, geht über Vorstandslevel und auf das Management-Level für die Implementierung mit runter. Da geht es um Organisation, aber auch welche Themen müssen wann besprochen werden. Gibt es da nochmal was, was man klären sollte, etc., etc. Das sind so die Themen, mit denen ich mich in der nächsten Zeit beschäftigen werde.
Also unglaublich spannend, jetzt vielleicht doch noch einmal Environmental, Social and Governance, um die Abkürzung zu erklären, weil ich glaube zwar, dass alle Hörerinnen und Hörer das wissen, aber dass ich es einmal gesagt habe. Vielleicht noch einmal zu deinem Werdegang, vielleicht siehst du das anders und ich will da jetzt auch nicht so dick auftragen, aber das ist schon sowas wie eine Karriere, was man so, wo man so sagt, also ich kann mich erinnern, du hast angefangen als Mitarbeiterin einer Nachhaltigkeitsabteilung in Wien. Und bist jetzt in die Leitung eines großen und wichtigen Aktienunternehmens gekommen und stellst deine eigenen Kolleginnen und Kollegen jetzt an. War das Zufall? Ab wann war es zielgerichtet? Oder war vielleicht so ein bisschen persönliche Einblicke in deine Schritte?
Ja, total gerne. Also ich bin natürlich sehr zufrieden mit der Entwicklung, muss ich sagen. Es hat bei mir angefangen, dass ich bei der ERGO Austria International in Wien gestartet habe. Da war ich eigentlich mehr im internationalen Bereich tätig und war aber auch für das Umweltmanagement in Österreich zuständig. Ich glaube, Brummen, da haben wir vor ein paar Jahren schon mal im Podcast drüber gesprochen.
Genau, wir haben schon einen Podcast aufgenommen.
Genau. Ich versuche diesmal meine Ams ein bisschen zu reduzieren. Und bin dann zu unserem Headquarter quasi nach München gewechselt von der Muttergesellschaft, von der Munich Re, und habe seit 1,5 Jahren die Möglichkeit gehabt, in einem Accelerated Development Programm aufgenommen zu werden. Das bedeutet so ein spezielles Förderungsprogramm der Münchner Rück, wo wir Kandidatinnen fördern mit den Tools, die sie brauchen bei ihrer Weiterentwicklung. Und da waren verschiedene Bausteine mit dabei für meine Weiterentwicklung, auch unter anderem eine Projektleitung, verschiedene Trainings, die ich mitmache, Coaching von einer Mentorin. Und bei mir hat sich das jetzt relativ früh ergeben, unter anderem auch wieder mal zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, weil alle diese Themen, die bei mir im Team liegen, unter anderem auch ich betreut habe in den letzten Jahren. Da war ich dann natürlich eine gute potenzielle Kandidatin.
Sehr schön. Ja, wir schauen dann gleich noch hin, was uns sozusagen beschäftigt und vielleicht auch, wie wir dich unterstützen können bei der Jobprofilerstellung. Aber möchte jetzt mal sozusagen zur Iris kommen. Ich habe jetzt überlegt, ob ich dich auch fragen soll nach deiner Karriere, aber vielleicht eher so eine Anekdote, weil du hast ja im Prinzip das, was du jetzt leitest, selbst gegründet. Ja, das heißt, du hast dir dein Arbeitsumfeld in diesem Bereich geschaffen. Erzähl mal ein bisschen was zur Verantwortung zeigen und vielleicht eben auch wirklich, vielleicht auch zur Genese, weil das finde ich auch ganz spannend.
Gerne. Und die Genese hängt ja ein Stück mit dir, Roman, zusammen. Und deswegen, glaube ich, möchtest du auch, dass ich sie erzähle. Ich habe vor mittlerweile 15, 16 Jahren ein kleinräumiges Interreg-Projekt im Raum Kärnten und Südtirol, quasi Süden Österreichs mit Oberitalien, initiiert, um damals zu schauen, was an gesellschaftlichem Engagement in der regionalen Wirtschaft da ist. Und da das erste Mal große Unternehmen, die einen großen Hebel haben, sozusagen eingeladen, sich mit auseinanderzusetzen und einfach durchzurastern, was machen sie im Rahmen ihrer sozialen Verantwortung ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber im ökologischen Bereich, an der Schnittstelle Richtung Gesellschaft, wie implementieren sie auch gesellschaftliche Entwicklungen in ihre Produkte und Dienstleistungen. Da war dein früherer Arbeitgeber und Platz sozusagen auch mit involviert in dieses Interreg-Projekt, daher kennen wir uns auch schon sehr lange. Und aus diesem sehr kurzen europäischen Projekt haben sich dann sehr viele große Arbeitgeber sozusagen inhaltlich in die Arbeit begeben mit uns. Das war ursprünglich nur an Profitunternehmen gerichtet, dieses Projekt. Wir haben die großen gemeinnützigen Organisationen, sozialen Einrichtungen informiert, dass es das Projekt gibt. Auch die Institutionen wie die Landwirtschaftskammer, die Wirtschaftskammer, die Industriellen Vereinigung, Arbeitsmarktservice, wie sie heißen. Und aus diesen Informationssitzungen ist ein Projekt entstanden, schon das Interreg-Projekt, das ein sektorübergreifendes war. Nicht nur branchenübergreifend, sondern auch sektorübergreifend. Eine bunte Mischung aus tendenziell großen Unternehmen, Organisationen, Institutionen, die eben ihre soziale und ökologische Verantwortung damals das erste Mal strukturiert haben fürs Erste. Es war dann 2008 das EU-Projekt zu Ende. Ich habe gemerkt, da ist ganz viel Potenzial im Austausch, weil dieses Projekt natürlich auch Austauschmöglichkeiten zu konkreten Schrauben und Themen von CSR ermöglicht hat, die wir organisiert haben. Und ich habe vorher in einer Beratungsgesellschaft gearbeitet, die noch immer jetzt Träger ist von Verantwortung zeigen. Mittlerweile sind wir nicht mehr als Berater tätig, sondern ist das unser Hauptbereich im Rahmen unseres Unternehmens, das Netzwerk Verantwortung zeigen, zu koordinieren, haben dann fortgesetzt mit Veranstaltungen, haben die Firmen eingeladen, sich doch zu beteiligen an den Veranstaltungen, haben 2010 dann aus Deutschland, aus Wiesbaden gab es das damals schon, so landesweite Engagementaktionen auch begonnen zu organisieren, das heißt, Corporate Volunteering zu einem landesweiten Event zu machen in Kärnten. Wir haben auch die Steiermark im Süden Österreichs dazugenommen in unseren Raum des Netzwerks. Und seitdem wächst das Netzwerk, das sich ausschließlich aus Jahresbeiträgen der teilnehmenden Partner auch finanziert. Das heißt, wir stehen auf insgesamt 100, sage ich einmal, Netzwerkunternehmen haben wir jetzt auf 100 Beinen. Sehr sicher, wir entwickeln uns sehr evolutionär. Es werden jedes Jahr ein paar Unternehmen mehr im Netzwerk. Wir haben viele Unternehmen, die schon sehr lange mit dabei sind, weil wir eine große Nähe zu den Unternehmen haben und das Anliegen tatsächlich ist, sie zu begleiten auf ihrem Weg, Nachhaltigkeit im Unternehmen sukzessive auf- und auszubauen. Wir haben sowohl mit den führenden Führungskräften wirklich auch immer wieder auch persönliche Kontakte. Wir haben zu verschiedenen Fachbereichen direkte Verbindungen und sehen damit einfach die unterschiedlichen Perspektiven auch des Umweltmanagements, des HR-Bereichs, der Kommunikation, der verschiedenen Abteilungen und haben über die Engagementaktionen aber auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern quer durch die Bereiche bis zu den Lehrlingen immer wieder Kontakte und Verbindungen bei den Organisationen an die Standorte der unterschiedlichen gesellschaftlichen Leistungen. Das heißt, wir haben so wirklich einen sehr breiten Blick darauf, was tut sich auf der einen Seite in der Gesellschaft, wie wirkt das in die Unternehmen hinein und was tut sich auch jetzt aus der regulatorischen Seite, sage ich einmal umgekehrt, dann auch bei den Unternehmen, wo sich Nachhaltigkeit jetzt als Fachbereich in den Unternehmen schrittweise konkretisiert. Und wir haben im Netzwerk welche weit sind, sage ich einmal, ja, und schon seit Jahren sehr viel tun und wir haben Unternehmen, die ja erst beginnen zu verstehen, wie viel jetzt dann in Zukunft zu tun ist.
Ich habe ja gerade total das Déjà-vu, wenn du das alles erzählst, in meine Vergangenheit. Total spannend eigentlich und ich meine, es ist eine total imposante Entwicklung, auch in der Vielfalt, in der ihr ja Services anbietet. Also den Newsletter kann ich auch gleich empfehlen an der Stelle. Da kriegt man wirklich spannende Einblicke. Und nächste Woche, also Aufzeichnungszeitpunkt, sind wir dann auch mit den Studierenden zu Gast in Kärnten und werden 6 dieser Unternehmen auch selber besuchen. Also da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und da hat man auch gesehen, wie stark das Netzwerk ist, weil die Iris hat nur alle kurz angeschrieben und alle haben gleich gesagt, ja, können natürlich sofort kommen. Also super. Aber jetzt sozusagen noch mal ein bisschen ins Inhaltliche hineinschauend. Ich meine, ich habe jetzt gesehen aus dem Newsletter, auch da ist natürlich bei euch in den Veranstaltungen ESG oder was sind die regulatorischen Herausforderungen, das große Thema. Aber wenn du so ein bisschen vielleicht hineinhörst oder erzählst, was die Unternehmen so antreibt derzeit, was ist denn das? Weil es kann ja nicht nur das sein, dass wir jetzt alle nur mehr von Berichterstattung reden, aber vielleicht ist es so. Ich bin da ein bisschen unsicher momentan selbst in meinen Beobachtungen. Wie beobachtest du, was sich so tut in den Mitgliedsunternehmen?
Ich schaue jetzt einmal auf jene Unternehmen, die dann auch berichtspflichtig sein werden nach der CSRD oder es jetzt auch sind, die sich mit der Vorbereitung auf die Berichtspflicht auseinandersetzen, die sich mit der Taxonomie auseinandersetzen, die für Ratings angefragt werden, die also sich wirklich verpflichtend mit diesen ESG-Themen auseinandersetzen, bei denen orte ich einen sehr hohen Fokus auf den Druck, den regulatorischen Anforderungen rechtzeitig gerecht zu werden. Ich habe sogar ein bisschen Sorge, dass sie dabei auf die inhaltliche Arbeit vergessen. Und spreche das auch immer wieder an und merke, dass diese Frage ist, wie werden wir die Indikatoren richtig rechnen, alle diese vielen Detaildinge, die natürlich jetzt aufzubauen sind, dominieren derzeit ganz stark. Bei denen, die schon vorbereitet sind, und in anderen Unternehmen ist es so noch ein bisschen eine abwartende Stimmung. Bei vielen ist es auch die Frage, werden wir wirklich berichtspflichtig werden? Werden wir auch indirekt berichtspflichtig werden? Ich nehme die großen gemeinnützigen Organisationen, Institutionen wie ein Arbeitsmarktservice, wie eine Fachhochschule her, wo ja noch nicht klar ist, wie schauen Berichtspflichten dann aus, ab wann bis wann. Und in dem ganzen Spektrum spielt sich vieles ab, aber derzeit ist schon für mich zu viel der Fokus auf dem Technischen, auf dem wirklich jetzt Strukturen aufzubauen, braucht man Software, wie schauen Prozesse aus und zu wenig Fokus darauf, dass ja die Zahlen dann auch eine Entwicklung abbilden werden müssen. Mhm. Und ich werde dann ja auch eine Entwicklung berichten. Und wenn dann über Jahre nicht viel weitergeht, weil sich alle, die dafür zuständig sind, nur mit dem Aufbau der Systeme beschäftigt haben, werden das die Zahlen zeigen.
Ja, also das finde ich eine sehr spannende Beobachtung. Lass uns das mal mit der Hanna spiegeln. Wie ist das so bei euch? Ist das auch sozusagen, ich meine, ihr berichtet ja schon sehr lange, ihr seid wahrscheinlich, vermute ich mal, ein sehr zahlenlastiges Unternehmen, aber wie geht es denn so Hand in Hand? Einerseits Strategieentwicklung oder sozusagen diese Thema sozusagen auch strategisch vorantreiben und andererseits alles, was auf einen zukommt an legislativen oder auch Ratinganforderungen.
Ja, guter Punkt. Also wir sind ja ein Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland, aber uns betreffen uns dadurch auch die EU-Regulatorien. Die sind aber nicht identisch mit den restlichen auf der Welt, was für uns nochmal eine zusätzliche Herausforderung darstellt. Und die Dinge, die unterschiedlichen Anforderungen einerseits von der regulatorischen Seite, andererseits von Investoren, verschiedenen Stakeholdern, ESG-Ratings, die ja auch mit bei mir im Team sind, zusammenzubringen und eine sinnvolle Strategie zu erstellen, wie man vorwärts gehen möchte, worauf man sich fokussiert, was man alles dabei beachten sollte, das ist schon eine gute Herausforderung. Also vor allem, weil es halt auch für internationale Unternehmen keine Regeln gibt, die auf der ganzen Welt gelten. Mhm. Und auf der anderen Seite das Thema Transparenz und Glaubwürdigkeit einfach ein großes Gut sind, dass man das, was man sagt, dann auch macht. Wir haben zum Beispiel jetzt in 2020 eine sehr klare Strategie erarbeitet mit Zielen für 2025, wo wir schrittweise danach auch berichten, wie wir sie erreichen in unserem externen Reporting. Aber gleichzeitig beschäftigen wir uns damit, was jetzt auch Iris schon erwähnt hat, mit den zukünftigen Anforderungen, die ja nochmal eine gute Hürde höher sind. Und dazu kommt noch für uns in der Finanzbranche, dass wir nicht ein Unternehmen in einer bestimmten Branche sind und die Regeln gelten, sondern wir haben im Portfolio Unternehmen aus ganz vielen verschiedenen Branchen. Und für die müssen wir ja mitberichten und beziehungsweise muss man auch klären, inwieweit das notwendig ist. Und dann spielt wieder das Thema Datenverfügbarkeit eine große Rolle. Das bedeutet, gibt es überhaupt die Daten von diesen Unternehmen, für die wir gegebenenfalls mitberichten müssen? Also uns wird nicht langweilig werden und ich bin sehr, sehr froh, dass das Thema regulatorische Berichterstattung nicht in meinem Team liegt.
Ja. Ich meine, vielleicht noch einmal ein Einblick in dieses Strategiethema. Wie passiert das so? Also ganz praktisch, ist das sozusagen Nachhaltigkeitsthemen, sind die sozusagen so stark schon verankert in den Strategieentwicklungen der Munich Re, dass man da gar nicht mehr dahinter sein muss, jetzt als Abteilungsleiterin oder Leiterin dieser Gruppe? Oder ist es so, dass das auch bei euch ein immer sozusagen dranbleiben für deine Rolle als, ich sage jetzt mal, ein bisschen flapsig vielleicht in dem Kontext Nachhaltigkeitsmanagerin, wie wir das ja eigentlich auch kennen, dass man eigentlich immer hinterher sein muss, dass nicht jemand das Nachhaltigkeitsthema wieder vergisst. Hat sich das verändert vielleicht auch in den Jahren oder wie läuft das so?
Also man kann schon eine Veränderung feststellen in den letzten Jahren, weil das Bewusstsein schärfer geworden ist. Es ist aber trotzdem ein Thema meiner Meinung nach, wo man immer dahinter bleiben muss. Auch wenn sich es irgendwann einmal so etabliert hat, dass alle mitdenken, glaube ich, braucht es trotzdem noch Personen, die einen Hut drauf haben, die unterschiedlichen Bedürfnisse und Anforderungen zusammenbringen und strategisch vorwärts treiben. Wir haben einen sehr strukturierten strategischen Plan als Teil unserer Ambition 2025. Das bedeutet, unsere geschäftliche Ambition, die wir 2020 veröffentlicht haben, beinhaltet auch unsere ESG-Ambitionen. Und dort haben wir festgelegt, wie wir die Transformation beschleunigen wollen, im Einklang auch mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und da gehören einerseits Dinge dazu, die wir aufhören wollen zu tun. Zum Beispiel haben wir jetzt auch im Herbst gerade veröffentlicht, dass wir eine neue Richtlinie zum Thema New Oil and Gas veröffentlicht haben. Andererseits beschäftigen wir uns aber auch damit, wie wir neue Technologien fördern können, damit wir aus den alten Greenhouse-Gas-Emissionen rauskommen. Also ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel eine spezialisierte Einheit von Munich Re, die Green Tech Solutions heißt. Das sind Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Natürlich ist nicht nur das Klimawandel bei uns Thema, aber es ist eines der größten Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Schon seit über 50 Jahren haben wir das auf dem Radar, was der Klimawandel für Munich Re bedeutet, beziehungsweise mit den verbundenen Risiken und Chancen für die Versicherungswirtschaft.
Ja, naja, das sagt man ja generell, also auch schon lange, dass sozusagen die Versicherungswirtschaft ja recht früh, gerade Naturkatastrophen oder solche Dinge, können die wahrscheinlich schon sehr lange rückwirkend statistisch auch sozusagen darstellen in ihren Bilanzen, weil das sieht man ja auch. Und ihr seid ja sozusagen dann noch eine Organisation, wo sich dann wieder alles kumuliert von allen, die ihr rückversichert sozusagen. Also
ja, aber das ist auch gerade, wir haben dieses Jahr zum ersten Mal die Zahlen veröffentlicht auf der Versicherungsseite. Quasi die Ambition ist ja quasi, wir reduzieren die Emissionen auf der Asset-Seite, also auf der Kapitalanlagenseite und auf der Versicherungsseite. Und dieses Jahr haben wir zum ersten Mal Berichte quasi im Vergleich zum Basisjahr, wie stark war die Reduktion. Und was da für ein Aufwand dahinter steckt, das ist enorm. Und natürlich, das möchte ich jetzt nochmal sagen, wir konzentrieren uns nicht nur auf das Thema Klima, aber das ist natürlich ein Punkt, der eine enorme Herausforderung für uns darstellt, vor allem für die unterschiedlichen Portfolien, die wir auch haben. Was wir aber sonst noch zum Thema Nachhaltigkeit oder so wie wir sagen ESG machen, findet man dann auch in unserem Nachhaltigkeitsbericht in über 140 Seiten.
Also vielleicht die Brücke schlagen zu Iris aus dieser strategischen Beobachtung. Jetzt wissen wir schon, nachhaltig ist nicht nur Klima, aber sozusagen ökologische Rahmenbedingungen müssen ja auch funktionieren. Für uns, damit wir hier noch weiter leben können oder auch die Unternehmen existieren können. Aber vielleicht ganz generell, Iris, wenn du sagst, gibt es strategische Schwerpunkte, die du sagst, die haben mehrere Unternehmen oder alle setzen auf das eine oder andere Thema? Oder würdest du auch sagen, das ist wirklich ganz differenziert, je nach Branche unter deinen Mitgliedern? Oder gibt es sowas, wo man sagen kann, das machen es eigentlich alle oder das ist eigentlich eine strategische Stoßrichtung, die man bei vielen von denen sieht?
Klima.
Ja, also auch.
Klimadekarbonisierung ist derzeit, das sage ich jetzt und ich hoffe, ich werde nicht missverstanden, aber es ist sehr modern. Das steht ganz oben und es wird auch erwartet. Beziehungsweise die Unternehmen, jedes Unternehmen, egal welche Branche, hat das Gefühl, es wird erwartet, dass wir uns aktiv auch in der Kommunikation mit den Ergebnissen da auseinandersetzen. Da ist natürlich viel zu tun, da ist natürlich ein großer Hebel, da kommen auch die Vorgaben, die ja viele Unternehmen verpflichtet sind, dann einzuhalten, Entwicklungspfade darzustellen, eine Klimastrategie vorzulegen, die auch überprüfbar zu machen. Mit allen Herausforderungen, ich sehe, viele Unternehmen beschäftigen sich mit dem Thema Mobilität, Mitarbeitermobilität als klassisches Thema, sage ich einmal, wie kriegen wir das im Griff, Kundenmobilität, solche Themen, die sehr breit quer durch die Branchen diskutiert werden. Auch bei Unternehmen, die vielleicht Dienstleister sind, wo man meinen könnte, die hätten ja eigentlich andere Themen, die vorrangig sind.
Das Mobilitätsthema ist natürlich eines, das auch, jetzt merke ich auch, ganz stark gekommen ist, natürlich durch die Berichtsregeln am Horizont. Wenn wir plötzlich alle Scope 3 auch berichten müssen, also wir als Fachhochschule dann auch, also für uns ist schon klar, wir werden einen Bericht legen müssen, weil wir als GmbH organisiert sind. Plötzlich müssen wir uns überlegen, wie finde ich das heraus, wie hier alle herumfahren. Ja.
Was aber vielleicht, oder wo ich beobachte, dass zu wenig daran gearbeitet wird, ist die Frage, was sind die in unseren Unternehmen wirklich spezifischen, wesentlichen Themen? Und wo haben wir Chancen? Auf der einen Seite, wo haben wir mittel- und langfristig wirkliche Risiken, die wir sehen, wo sich was verändert, wo wir heute schon überlegen müssen, wie wir, ich sage mal, das Boot langsam in einer großen Kurve in eine andere Richtung lenken und den Kurs anpassen müssen, wo aber vor allem auch die großen Chancen sind. Ich bin überzeugt davon, dass das Thema voller Chancen ist, voll mit Wettbewerbschancen, und das setzt aber erstens voraus, dass Führungskräfte, auch leitende Führungskräfte, darum wissen und das verstehen. Ich habe gerade gestern mit der Prokuristin von einem ganz großen Unternehmen ein Gespräch dazu gehabt, die direkt unter drei Vorständen sozusagen auch für finanzielle Themen zuständig ist, auch für das Thema Nachhaltigkeit federführend mit zuständig ist, die dann gesagt hat, eigentlich, ich fürchte, unsere Vorstände ganz verstanden in der Strategie haben sie es noch nicht, weil sie das delegieren an uns als Abteilungsleiterinnen, Abteilungsleiter in die Bereiche, ihr macht das schon. Und damit die großen grundsätzlichen Weichenstellungen, die dann die Hanna auch unter Transformation angesprochen hat, die kommen ein Stück zu kurz im Nachdenken. Und ich glaube, da muss man ja ganz viel nachdenken. Da braucht man auch Zeit. Davor braucht man das Verständnis, dass es sich lohnt, diese Zeit zu investieren. Das vermisse ich.
Also ich finde diesen Punkt, den betone ich auch so gern, dass man Zeit braucht, um sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist halt sozusagen so ein bisschen in unserem Wirtschaftssystem oder wie Unternehmen teilweise funktionieren, ist es, ich möchte dich nicht schönreden, aber wahrscheinlich einfach oft sehr schwierig, in dieser Unternehmenslogik die Zeit zu finden. Aber jetzt habt ihr beide das sogenannte T-Wort, das wird schon so ein bisschen so viel, auch ein Modewort, das Transformationswort erwähnt. Jetzt möchte ich dazu ein Transformationsthema kurz nachfragen, weil mich das natürlich sehr interessiert. Also da sehe ich auch, dass das moderner wird zu sagen, also wir sind jetzt Teil der Transformation und wir machen das und das, aber beim Kerngeschäft merkt man dann eigentlich nicht, dass das Unternehmen was ändert. Ja. Euer beide Einschätzung. Also wir wissen, wir brauchen in vielen Bereichen radikale Einschnitte, auch Dinge mal nicht tun, so wie die Hanna vorher gesagt hat. Also Geschäftsfelder kann man manchmal einfach nicht mit Nachhaltigkeitszielen vereinbaren. Ein paar Gedanken vielleicht aus eurer Sicht dazu. Wo stehen wir da als Österreich oder als europäische Unternehmen oder in euren Unternehmen oder aus eurer Beobachtung? Das Transformationsthema, habe ich das Gefühl, wird modern, aber ich bin noch da auch nicht ganz sicher, ob alle sich genug Zeit genommen haben, das auch ein bisschen detaillierter zu betrachten.
Also wenn man da den wissenschaftlichen Stimmen folgt, dann sind wir nicht schnell genug und kommen nicht hinterher. Wenn ich meiner internen Stimme folge, sehe ich das genauso. Man sieht natürlich auf der anderen Seite die Herausforderung vom eigenen Unternehmen, die Geschwindigkeit, die man stemmen kann. Und wie gesagt, habe vorher das Thema Datenverfügbarkeit. Wenn man Dinge nicht messen kann, dann tut man sich natürlich auch schwerer, sie zu verbessern. Also von dem her, wie gesagt, wir stützen uns sehr auf die Wissenschaft und folgen auch den Empfehlungen beziehungsweise setzen uns sehr stark damit auseinander. Aber ich glaube, es ist einfach ein Tanker, den man sehr, sehr langsam wenden kann, aber halt wenden muss. Und ich glaube, das Bewusstsein ist langsam angekommen. Zumindest im europäischen Raum merkt man das jetzt schon stark von der Regulierung. Wenn man in die USA schaut, dann sieht man ja teilweise gegensätzliche Bewegungen.
Ich glaube, es wird eine Steuerung brauchen. Ich glaube nicht, dass die Unternehmen in ihrem alten, herkömmlichen, noch immer geltenden wirtschaftlichen Fokus diese Kurswechsel zustande bringen werden. Es braucht eine andere Bepreisung. Es braucht eine Umsteuerung. Die Unternehmen werden es alleine nicht tun, weil da Menschen sitzen, die wirtschaftlich erfolgreich sein müssen. Und wenn es keine Kostenwahrheit gibt, auch bei den Kosten, die entstehen auf der ökologischen und sozialen Seite, dann ist es auch den Unternehmen nicht zumutbar, wie es auch den Menschen nicht zumutbar ist, auf alles zu verzichten, wenn der Aufwand so überdurchschnittlich hoch ist. Es muss eine Umverteilung von Aufwand und sozusagen Nutzen geben. Es muss sich irgendwie lohnen. Sonst bleibt's bei der moralischen Keule Unternehmen, bist du ein gutes Unternehmen, dann stell dieses Produkt nicht mehr her. Das ist keine Zuschreibung, die man einem Unternehmen, das auf Gewinn ausgerichtet ist, ehrlich geben kann und darauf zu vertrauen, dass so unsere Welt in eine gute Zukunft geht. Dazu ist weder die Zeit noch die Welt zeigt, wie gut sie ist sozusagen. Wir haben Kriege an allen Ecken und Enden, wir haben Ressourcenverteilungskämpfe an allen Ecken und Enden. Wir sind alles andere als fair in dem, wie wir uns auf der Welt verhalten. Und deswegen ist es nicht den Unternehmen zumuten, jetzt die Guten zu sein und die Welt zu retten.
Ja, ich meine, das ist wirklich, wir kommen da oft an bei diesen volkswirtschaftlichen Steuerungsmodellen, die wir einfach auch brauchen, weil sonst eben unsere Wirtschaftslogik es manchen Unternehmen einfach unmöglich macht. Ihr habt jetzt wirklich schöne Bilder gezeichnet für mich mit der Steuerung vom Tanker. Sozusagen abschließend die Frage, die mich sehr viel beschäftigt und persönlich, aber auch in der Debatte mit den Studierenden, wie erhaltet ihr euch eure Kraft, wie erhaltet ihr euch eure Motivation in euren Arbeitsbereichen, wenn man viel weiß über die Krisen und wenn man einen guten, fachlich guten Blick hat auf das, was schiefläuft und dann manchmal halt nur kleine Schritte zu bewegen sind. Vielleicht ein, zwei abschließende Sätze zu euren sozusagen Kraftpunkten oder was stimmt euch dann vielleicht noch positiv oder was hält euch am Laufen?
Ich sage immer, und da sage ich immer noch, wenn jeder an seiner Stelle tut, was er tun kann, dann wird sich das schon noch ausgehen für unsere Welt. Das sage ich jungen Leuten, wenn ich in Diskussion gehe und das sage ich mir selbst immer. Ich glaube, es ist wichtig, dass jeder an seiner Stelle schaut, was er gut tun kann. Mir selbst geht die Kraft sicher nicht aus, auch deswegen, weil ich merke, dass die Menschen, die sich in den Unternehmen um das Thema bemühen, ganz besondere Menschen sind. Das sind unheimlich engagierte Menschen, das sind Menschen mit einer hohen Beharrlichkeit, mit einem hohen Feingefühl dafür, immer wieder sorgsam dran zu bleiben, Dinge zusammenzuhängen, die viel Kraft einsetzen, um in ihrer oft sehr behäbigen Organisation die Dinge voranzubringen. Das sind Menschen, die mit denen ich unheimlich gerne arbeite. Damit kriege ich persönlich wahnsinnig viel zurück in meiner Tätigkeit und arbeite noch immer, obwohl schon mehrere Jahre, wie wir am Anfang besprochen haben, mit ganz viel Freude, aber auch mit ganz viel Leichtigkeit an oft sehr großen Themen. Eben weil die für Nachhaltigkeit zuständig sind. Und vielleicht ist das auch eine Botschaft an die in den Bereich Nachhaltigkeit wechseln möchten. Es ist ein schönes Umfeld. Da kann man was gestalten. Man kann, ja, man darf nicht zu verbissen sein. Man muss eine gewisse Leichtigkeit sich erhalten. Und dann ist es wie, ich glaube, ja, du Roman und du Hanna, ihr das ganz gleich seht, kann man einfach ganz viel bewegen. Und ja, dazu sind wir an der Stelle, an der wir sind.
Hanna, kannst du dir die Leichtigkeit erhalten?
Ja. die Iris hat das jetzt schon so schön zusammengefasst. Ich weiß gar nicht, was ich noch groß ergänzen soll. Ich kann nur sagen, bei mir ist es ganz oft so, dass ich im Umfeld sehe, dass Freunde, Bekannte nicht sehr zufrieden sind in ihrem Jobumfeld. Und ich im Vergleich dazu immer feststelle, ich bin super zufrieden. Mir macht mein Job riesigen Spaß und Freude. Unter anderem auch deshalb, weil ich den Sinn in dem sehe, was ich mache. Und es gibt sehr viel Kraft und Freude und Motivation, auch wenn es hin und wieder mal, wenn man mal gegen eine Wand fahren muss und nicht alles durchsetzen kann, was man möchte. Ich mag aber auch die Herausforderung, muss ich sagen. Und was besonders toll ist, was die Iris auch schon erwähnt hat, ist, dass es toll ist, dass es immer mehr Leute als Mitstreiter gibt für diese Themen. Immer mehr Leute für diese Themen brennen und sagen, hey, das ist toll, da würde ich gern mitmachen. Sei es jetzt im beruflichen Umfeld oder privat.
Dankeschön. Zwei wundervolle Schlussworte und ich glaube, das ist wirklich etwas, was ich ja auch erlebt habe, jetzt 25 Jahre, wo ich mehr oder weniger in dem Feld tätig bin, weil es ist so sehr viele engagierte, werteorientierte und auch reflektierte Menschen, die man da kennenlernen kann. So wie euch beide, das ist ja alles schön. Herzlichen Dank fürs Dabeisein, Iris und Hanna.
Ja, gerne, danke Roman, danke Iris.
Danke euch.
Das war wieder eine Folge der Tonspur N. Der Podcast wurde im Jahr 2015 gestartet von Anna-Maria Harand und mir. Und das war, wie gesagt, die letzte Folge dieser Serie zum Thema Nachhaltigkeitsmanagement in der Praxis. Ihr findet alle bisherigen Folgen der Serie, aber auch des Podcasts zum Nachhören auf unserer Webseite www.tonspur-n.eu. Abonnieren könnt ihr den Podcast zum Beispiel auf Apple Podcasts. Anhören zum Beispiel mit Spotify. Feedback, Fragen und Vorschläge schreibt bitte per E-Mail an podcast@tonspur-n.eu. Auf Social Media könnt ihr dem Podcast auf Twitter unter @tonspurn folgen. Mein Name ist Roman Mesicek, ich bin Professor an der IMC-Fachhochschule Krems. Diese Serie entsteht auch in Kooperation mit der Hochschule. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.